Genau. Ja, lass uns noch mal beten zusammen. Vater, ich sage dir danke, dass du unser Vater bist, dass du so voll Liebe bist, dass du jeden Einzelnen von uns mit so übergroßer Liebe liebst. Und ich sage dir danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und ich bete einfach, dass du uns hilfst, dass mir hilfst beim Reden und jedem hilfst beim Zuhören, dass deine Worte hängen bleibt, dass alles das, was von mir ist, vergessen wird und dass das, was von dir ist, ins Herz geht. Amen. Ja, der Andreas hat ja schon zweimal, ne, übers menschliche Herz gepredigt und ich denke, es wird auch noch einige mehrere Inputs darüber geben und vielleicht sitzt der eine oder andere da und denkt so, ja, warum so viel über das Herz, was macht das für einen Sinn? Und ich möchte heute mal so ein bisschen einen Überblick geben, warum das so viel Sinn macht. Also erstens gibt es in der Bibel hunderte von Stellen über das menschliche Herz. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber das muss sich irgendwo in der Gegend von 900 oder so belaufen. Also richtig viele. Ja, die Bibel hat auch ein paar Stellen, wo sie von Gottes Herz redet und sie hat auch ein paar Stellen, wo sie übertragen redet vom Herz des Meeres oder von, also wo sie das Wort Herz auch für andere Dinge gebraucht, aber die allermeisten Stellen reden von unserem menschlichen Herzen. Ich habe jetzt in letzter Zeit, oder ich beschäftige mich jetzt auch schon länger mit dem ganzen Thema und habe eine Sache festgestellt. Es gibt Bibelstellen oder auch ganze Passagen, also ich habe ganze Kapitel, die habe ich zigmal gelesen und weiß ganz genau, was drin steht an Informationen, um was es geht. Und ich hätte dir auch sagen können, dass in diesen Kapiteln das Wort Herz mehrmals vorkommt. Jetzt habe ich die wieder neu gelesen. Und ich hätte dir nicht sagen können, dass vielleicht auch die Möglichkeit besteht, dass diese Kapitel speziell von unserem Herzen reden. Also, dass der eigentliche Sinn dieser ganzen Kapitel um mein Herz geht. Hätte ich dir nicht sagen können. Und das fand ich sehr, ja, bezeichnend. Ach so, Katrin, könntest du mir bitte mal die PowerPoint anmachen? Ja, ich habe heute eine PowerPoint mitgebracht. Und zwar habe ich dann mal zu Hause in einem Bibellexikon nachgeschaut und habe mal ein bisschen eine kleine Zusammenstellung gemacht über das menschliche Herz. Und die bringt eigentlich die Wichtigkeit von dem Thema sehr gut auf den Punkt. Weil es geht jetzt heute nicht darum, dass ich sinngemäß mal zitiere, was ich irgendwo gehört habe, ne, aus dem Gedächtnis. Es geht heute schon darum, dass ich größere Passagen direkt wörtlich auch entnommen habe. Deswegen sage ich auch, was jetzt den nächsten Folien kommt. Ich habe es auf der Folie auf jeder auch drauf gedruckt. Das ist aus dem Rienecker, also Lexikon zur Bibel von Fritz Rienecker im R-Podcast Verlag Wuppertal. In der ersten Jubiläumsausgabe von 88, Seiten 597 und 598. Ja, das gehört einfach dazu. Genau, den Vers hat Andreas auch schon erzählt. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behütet dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das ist eine Sache, wo Gott sagt, er hat uns das Herz gegeben, wir sind dafür zuständig, es zu bewahren. Und zwar mehr als alles andere. So, jetzt machen wir mal weiter. Das ist jetzt aus dem Bibellexikon. Herz bedeutet ursprünglich den Kern einer Sache. Ihren Mittelpunkt, das Wesentlichste und Wichtigste daran überhaupt. Den vornehmsten Teil, durch den das Ganze repräsentiert werden kann. In dieser Bedeutung wird das Wort auch im Alten Testament weit überwiegend und im Neuen Testament fast ausschließlich gebraucht. Und das fand ich, trifft den Kern sehr schön. Ne? Und das hilft uns auch, wenn wir die Bibel aufschlagen, für Klarheit. Ne? Es hilft uns, wenn ich in die Bibel reingucke und sehe, dass es hier ums Herz geht. Und sagen wir mal, reden wir mal vom Neuen Testament, wo hier steht, fast ausschließlich. Ne? Das hilft mir zu sehen, da geht's nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, da geht's nicht um irgendwelche, da geht's auch nicht drum, mal einen neuen Anstrich irgendwo zu verpassen. Da geht's um das Innerste, um mein Innerstes, um meinen Kern, um das, was mich überhaupt ausmacht. Hauptsächlich aber bezeichnet Herz das Wesen, den Kern der menschlichen Person, das seelisch-geistige Zentrum ihres gesamten Lebens. Finde ich so klasse, das einfach mal so aufzuschreiben, ist eigentlich das Gleiche, was vorher auch schon steht, aber wie so ein großer Merksatz. Ich lese nochmal. Hauptsächlich aber bezeichnet Herz das Wesen, den Kern der menschlichen Person, das seelisch-geistige Zentrum ihres gesamten Lebens. So, und jetzt kommt mal so ein bisschen eine Auflistung. Ihr braucht also keine Angst haben, wir lesen jetzt hier die ganzen Bibelstellen nicht. Wenn ich das reinstellen darf, dann könnt ihr die alle angucken. Ich habe die mal alle nachgeschlagen. Das passt so, wie es da steht. So ist das Herz die Stätte der Empfindungen von der Niedergeschlagenheit über die Traurigkeit, den Schrecken, die Trübsal und Angst bis zur Freude. Hier will und plant der Mensch. Hier hat Entschlossenheit ihre Wurzel. Im Herz haben andere Menschen ihren Platz. Hier haben Treue wie Hass ihren Sitz. Hier fällt die Entscheidung über Gehorsam oder Ungehorsam. Weisheit und Torheit wohnen im Herzen. Ist zum Beispiel auch eine sehr interessante Sache. Weisheit und Torheit haben nichts mit dem Verstand oder der Intelligenz zu tun. Wir glauben das oft, dass Weisheit oder Torheit irgendwas mit Verstand oder mit Intelligenz zu tun haben. Das ist nicht so. Weisheit und Torheit wohnen im Herzen. Die haben überhaupt gar nichts damit zu tun, wie gut mein Köpfchen funktioniert oder wie intelligent ich bin. Wo waren wir? Wie auch Wunsch und Hoffnung, Vorstellung und Wissen. Wissen würde ich ja auch eher in den Verstand schieben. Ne? Wenn ich eine Information bekommen habe, dann weiß ich etwas. Aber das Wissen des Herzens ist ein anderes Wissen. Das Wissen des Herzens ist fast eine Definition von Glauben. Ne? Es ist eine Sache, die ich gar nicht sehe, aber ich weiß sie in mir, weil mein Herz mir ein Zeugnis gibt. Aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Im Herzen ist aber zugleich die Stätte des Urteilsvermögens. Hier wird der Mensch im eigentlichen Sinn getroffen. Ne, die Stelle aus Apostelgeschichte 2, die kennen wir alle bei der Pfingstpredigt, wo dann steht, da drang es ihnen durchs Herz. Ne? Da steht nicht, da verstanden sie in ihrem Kopf, was Petrus redete. So liegt im Herzen die tiefste Wurzel allen menschlichen Handelns. Der Zustand des Herzens prägt den Menschen in Erscheinung und Tun zur bösen wie zur guten Seite. Fand ich sehr interessant. Ne? Wer vorige Woche da war und hat den Input von Andreas gehört und wer nicht, kann es sich noch anhören auf der Homepage. Andreas hat gesagt, dass bei der Vorbereitung ihm ein Wort in den Sinn kam und er sagt das Wort prägen. Und hat dann ein bisschen was dazu erzählt. Ich wiederhole das jetzt nicht alles, aber genau das Wort fand ich jetzt hier drin wieder und ich fand das sehr interessant, dass auch das Lexikon davon redet, dass die tiefste Wurzel von uns im Herzen, dass der Zustand uns prägt in unserer Erscheinung, im Tun, nach allen Richtungen. Darum kann es das reine Gute und das böse, ungläubige Herz geben. Jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, das ist ja ein riesiges Ding. Und das ist auch so. Das ist auch so. Ja, das ist auch so. Und ohne den Heiligen Geist haben wir ein Problem. Ein ganz großes, ja, ein richtig großes Problem, weil ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar, also, ne? Ja, ich dachte jetzt an den bösen Witz, das lassen wir. Ich denke, der Hauptgrund ist der, dass wir Zusammenhänge in unserem Herzen oder dass es Zusammenhänge in unserem Herzen gibt, die wir mit unserem Verstand nicht erklären können und die wir mit unserem natürlichen Auge nicht sehen. Und da wollen wir uns jetzt mal eine Bibelstelle lesen aus Apostelgeschichte 8. Ich denke, die Geschichte kennen die meisten. Apostelgeschichte 8, die Verse 15 bis 23. Die Situation war die, Philippus war nach Samaria gegangen, es hatten sich jede Menge Leute bekehrt, die sind auch getauft worden. Das haben die Apostel in Jerusalem gehört. Und dann haben sie Petrus und Johannes hingeschickt und die kommen dort an. Und da geht dann Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hingekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Ja, das reicht. Ne? Hier sagt Petrus ganz eindeutig zu ihm, ich sehe, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Und dann sagt er, vergib ihm doch den Anschlag deines Herzens. Soweit alles so gut. Aber im Vers 23 sagt Petrus, denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Jetzt sag mir mal, wie er das sehen konnte. Ne, stell dir die Szene mal vor. Da sind viele Leute, die haben geglaubt, die wurden getauft. Jetzt kommen die Apostel, legen ihnen die Hände auf, sie empfangen den Heiligen Geist. Und dann kommt hier ein Mann an mit einem Haufen Geld und sagt, hey Leute, wir müssen mal kurz reden. Ich will das auch haben, dass ich den Leuten die Hände auflege, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Hier, ich gebe euch Geld. Bitte gebt mir das. Woher nimmt der den Zusammenhang, dass in dem Simon bittere Galle ist? Na, der kann das vom Natürlichen nicht sehen. Der muss eine Offenbarung des Heiligen Geistes gehabt haben. Und es gibt Auswirkungen in unserem Leben, gibt da Auswirkungen in meinem Leben, die sehe ich und dann denke ich, ja, wo kommt das eigentlich her? Und ich habe keine Idee, wo das herkommt. Und wenn der Heilige Geist nicht kommt und uns hilft, dann kommen wir auf manche Sachen nicht. Das geht gar nicht. Na? Weil, klar, Gabi hat hier vorhin gesagt, Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Das ist richtig. Deswegen ist es immer noch die Frage, wie Petrus auf bittere Galle kommt. Ne? Also das ist eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Übrigens ist es auch so, dass der Ausdruck, ich sehe, den Petrus hier benutzt, das ist der Ausdruck, den wir aus dem Alten Testament von den Propheten kennen. Ne? Sie wurden Seher genannt, nicht Hörer. Ne? Sie haben immer gesagt, ich sehe, und dann haben sie eine Botschaft verkündet, die im Natürlichen nicht sichtbar war. Und genauso ist das hier auch. Petrus sagt, ich sehe, weil der Heilige Geist ihm was gezeigt hat und er verkündigt etwas, was im Natürlichen nicht sichtbar war. Und übrigens, was ich auch interessant fand hier, die Leute in Samaria, die waren bekehrt, die waren getauft, aber sie waren nicht automatisch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ne? Also man kann bekehrt sein, man kann getauft sein, man muss nicht automatisch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, dann ist das auch nicht eine Sache einmal für immer. Das ist genau das Gleiche wieder, weil du liest in der Apostelgeschichte 2, zu Pfingsten liest du, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde und nur wenige Kapitel später, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, liest du wieder, dass die Gemeinde gebetet hat um Kühnheit und dann steht dort und die Städte wurde und es erbebte die Städte und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also die waren doch alle erfüllt zu Pfingsten, ne? Also wir brauchen immer wieder eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Immer und immer wieder. Ja, um was geht's, wenn es ums Herz geht? Steht ja vielleicht die Frage, um was geht es generell ursprünglich, ne? Ich denke, es geht ursprünglich darum, es geht um unsere Beziehung zwischen unserem Herz und Gottes Herz. Das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist das, was Gott eigentlich daran liegt. Und je mehr ich mein Herz mit seinem Herzen in Übereinstimmung bringe, umso leichter wird diese Beziehung. Es geht jetzt gar nicht nur in erster Linie darum, negative Dinge rauszubringen. Es geht vor allen Dingen auch darum, die Dinge, die Gott hat, reinzubringen in unser Herz. Das kommt gleich nochmal. Vielleicht mache ich die mal an, die nächste Folie. Ich habe hier mal so 4 Punkte aufgeschrieben, was wir selber machen können oder was vielleicht gut ist. Also als erstes, Gott braucht meine Bereitschaft, um etwas an meinem Herzen tun zu können. Ja, es geht darum, dass ich das bewusst ausspreche. Es geht auch darum, das bewusst so zu meinen. Gott wird niemals irgendwas machen, was ich nicht will. Niemals. Das zweite, ich brauche eine Beziehung zum Heiligen Geist, weil er mir die Zusammenhänge offenbart. Ich werde mit meinem Verstand, mit meiner Logik nicht sehr weit kommen. Das dritte, ich brauche Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen, immer und immer wieder. Und jetzt habe ich den Satz nochmal hier stehen. Es geht nicht nur darum, schlechte Dinge herauszubekommen. Es geht noch mehr darum, gute Dinge hineinzubekommen. Ne, in die Stelle im Kolosser 2, da steht drin, dass es darum geht, Wurzeln durch Dankbarkeit, unsere Wurzeln in ihn hineinzutreiben, in Jesus hinein. Und das ist ja das Ding mit dem Herz, auch wenn das Wort dort nicht steht. Das vierte ist ein Gebet, was ich seit vielen Jahren immer wieder bete. Ihr kennt das alles aus Psalm 139. Also ich bete das nicht jeden Tag oder so, aber immer mal wieder bete ich dieses Gebet und sage, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüf mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Wer sich das nach Luther besser merken kann, das ist natürlich, dann nimm das einfach nach der Übersetzung, mit der du am besten klarkommst. Und ich mache da gute Erfahrungen damit. Ich muss nicht ständig irgendwie rumrennen und denken, ja, ich muss jetzt irgendwas an meinem Herzen machen, ja, ich muss jetzt hier, ich muss jetzt da, sondern ich kann Gott das sagen, ich kann ihm das hinlegen. Ich kann mich um meine Beziehung zu Gott kümmern und dann kann ich ihm vertrauen, dass er mir Dinge sagt und offenbart und dann ist es auch leicht, Dinge rauszubekommen oder auch andere Dinge reinzubekommen, die Dinge, die von Gott sind. Vielleicht gibt es irgendwann mal was zum Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund und was das mit dem Herz zu tun hat. Für heute eine letzte Bibelstelle aus Markus 12. Im alten Bund war es ja so gewesen, dass, ich sag mal, die Gemeinschaft mit Gott dadurch erreicht werden sollte, dass man alles richtig macht. Na, du sollst dieses tun, du sollst das tun, du darfst jenes nicht und dieses nicht. Und Im neuen Bund hat Jesus erstmal den alten erfüllt, also er hat alles richtig gemacht. Und wir bekommen das geschenkt. Und im neuen Bund ist es so, Markus 12, Vers 30, da geht es um das neue Gebot. Da sagt Jesus, ich lese mal ab Vers 29, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und ich fand es so interessant, weil hier steht als allererstes, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen. Und danach kommen erst die anderen Dinge. Also, wenn ich jetzt sagen würde, um was geht's denn? Was ist denn der Kern der Sache mit dem Herzen? Hier steht das, der Kern der Sache mit dem Herzen. Gott zu lieben aus meinem ganzen Herzen. Das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache. Und weil Gott hat uns geliebt, schon lange aus seinem ganzen Herzen. Und er macht es immer noch. Und das ist überhaupt erstmal der Grund, warum wir dazu fähig sind. Amen. Vater, ich sage dir danke, dass du ein so liebender Vater bist. Ich sage dir danke, dass du deinen einzigen Sohn Jesus geschickt hast und dass du den Sohn, der dir am Herzen lag, weggegeben hast, damit er den Weg für uns frei macht. Ich sage dir immer wieder danke dafür und ich sage dir danke und ich halte dir mein Herz hin. Und jeder, der das auch machen will, dann sag's einfach so. Ich halte dir mein Herz hin und ich sage dir danke für das neue Herz, was du mir gegeben hast. Und ich sage dir danke, dass du mir hilfst durch deinen Heiligen Geist, dieses neue Herz zu bewahren und immer mehr mit deinem zusammenzubringen. Amen.